Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und mir Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
IFFG-Kandidatin Emenecker, ist der Vorschlag feige oder klug?
Ist Israels Krieg in Gaza ein Völkermord? Was UN-Experten und andere Menschenrechtler dazu sagen?
Atomkraft gilt weiter als ökologisch nachhaltig. Ein umstrittenes Urteil des Europäischen Gerichts.
Und jetzt geht's los. Recht kommt. Christian, wir haben ja schon länger nicht mehr über die Verfassungsrichterwahl gesprochen.
Ja, ich habe es echt vermisst über den Sommer.
Aber jetzt gibt es wieder Neuigkeiten. Die SPD hat eine neue Kandidatin vorgeschlagen und die CDU-CSU ist sogar einverstanden, bisher jedenfalls. In der kommenden Woche geht diese denkwürdige Verfassungsrichterinnenwahl nun auf die Zielgerade. Christian, wer ist denn die neue Kandidatin und hattest du sie auf dem Zettel?
Also die neue Kandidatin heißt Sigrid Emenegger, ist bisher Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und ich hatte noch nie von ihr gehört. Also Sigrid Emenegger war also wirklich eine ziemliche Überraschung, die große Unbekannte.
Und was hast du über sie herausgefunden?
Sie kommt aus Freiburg, das finde ich schon mal sympathisch.
Weil du auch aus Freiburg kommst?
Ja, und sie hat bei Andreas Vosspuhle promoviert. Sie war bei ihm auch Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht. Und anschließend machte Emenegger dann eine Karriere in der Verwaltungsgerichtsbarkeit von Rheinland-Pfalz. Seit 2021 ist sie, wie gesagt, in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht. Und jetzt ist sie 48 Jahre alt, also im besten Verfassungsrichterinnenalter.
Sie ersetzt ja Frauke Brosius-Gersdorf, die ihre Kandidatur Anfang August zurückgezogen hat, nachdem klar war, dass sie keine ausreichende Unterstützung aus der CDU-CSU erhält. Gegen Brosius-Gersdorf gab es eine richtige Kampagne von ganz rechts außen, Frauenfeindlichkeit, Desinformation. Insbesondere wegen ihrer liberalen Haltung zum Schwangerschaftsabbruch wurde sie angegriffen. Ist mit so einer Kampagne jetzt auch bei Sigrid Emenegger zu rechnen?
Also bisher ist alles ruhig. Selbst die trolligsten Trolle haben noch keinen Anlass für eine neue Hetzkampagne gefunden. In den letzten Jahren hat Emenegger auch vor allem über Hochspannungsmasten und Erdkabel veröffentlicht, also Themen, für die sie auch beim Bundesverwaltungsgericht zuständig ist. Und ihre Dissertation über Gesetzgebungskunst, die ist eher rechtshistorisch, also alles irgendwie kein richtiger Anlass für rechte Trolle.
Und was passiert jetzt in der kommenden Woche?
Am Montagabend tagt der 12-köpfige Wahlausschuss des Bundestags. Wenn Emenegger dort eine Zweidrittelmehrheit bekommt, wird am Donnerstag das Plenum des Bundestags über sie abstimmen. Das ist dann der 25. September. Und falls alles glatt geht, werden an diesem Tag drei VerfassungsrichterInnen gewählt. Erstens Sigrid Emenegger, Vorschlag der SPD, zweitens die Münchner Rechtsprofessorin Ann-Kathrin Kaufhold, ebenfalls von der SPD vorgeschlagen, und drittens der Bundesarbeitsrichter Günther Spinner, Vorschlag der CDU.
Frauke Brosius-Gersdorf sollte ja gleich Vizepräsidentin werden und ab 2030 dann die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Wer bekommt denn nun diese herausgehobene Position?
Entweder Sigrid Emenegger oder Ann-Kathrin Kaufhold, also eine von den beiden, deren Amtszeit ja jetzt auch gleichzeitig beginnt. Die SPD beantwortet aber bisher keine Fragen dazu.
Ist alles irgendwie ganz schön defensiv bei der SPD. Ich bin ja auch ein bisschen erstaunt, dass die SPD als Ersatz für die Rechtsprofessorin Brosius-Gersdorf jetzt eine Richterin präsentiert, die jetzt auch so von außen zu sehen keine besonderen Ecken und Kanten hat. Kann man jetzt sagen, ist die SPD da vor der rechten Kampagne eingeknickt? Wollte man jetzt irgendwie jemand möglichst Unauffälliges aussuchen? Du hast in deiner LTO-Analyse zu Emenegger geschrieben, man könne jetzt lange diskutieren, ob das feige oder klug war. Bist du da jetzt inzwischen zu einem Ergebnis gekommen?
Ja, also ich finde das feige und klug.
Nein, das ist ja ein Ergebnis.
Ja, ja, Also manchmal muss man ja auch entweder und oder sagen. Natürlich ist es kein Zeichen des Selbstbewusstseins, also auch gegenüber der Union, wenn die SPD jetzt eine unbekannte Bundesrichterin vorschlägt, die natürlich, und das ist auch gar kein Vorwurf, nicht viel publiziert hat und deshalb viel weniger Reibungspunkte bietet als eine Professorin. Aber andererseits bringt ja auch nichts, den Konflikt um Prosius Gersdorf jetzt nun einfach mit einer anderen Person nochmal zu wiederholen. Ja, dazu ist die Demokratie im Moment und auch eben diese Koalition zu zerbrechlich.
Hat ja auch niemand gesagt, dass Sigrid Emmenegger jetzt irgendwie besonders konservativ ist oder irgendwie CDUner. Man weiß einfach nicht, wie sie so tickt, weil sie sich eben noch nicht zu so kontroversen Themen öffentlich positioniert hat. Aber vielleicht ist sie ja auch viel feministischer als Frauke Prosius-Gersdorf.
Ja, bei den sogenannten Richtern, also die von Bundesrichten dann ans Bundesverfassungsgericht kommen, da gibt es immer wieder Überraschungen. Ja? Also ich erinnere mich noch an den BGH-Richter Siegfried. Nein, der heißt nicht Siegfried, der heißt jetzt wirklich Siegfried. Siegfried Brose, der ist 1998 von der CDU-CSU vorgeschlagen worden als Verfassungsrichter und hat sich dann später zur Überraschung aller als Attac-Sympathisant entpuppt.
Als Sympathisant oder vielleicht einfach als etwas liberaler als vorher vielleicht gedacht.
Der ist, glaube ich, auf einem Attac-Kongress aufgetreten.
Ach so, tatsächlich. Okay, das ist, nein, das ist doch interessant. Jedenfalls, abgesehen von Herrn Bros und bevor wir jetzt hier zu viel über Emmenegers Zukunft spekulieren, nochmal zurück zum Hier und Jetzt. Ist es denn überhaupt sicher, dass Emmenegger gewählt wird nächste Woche?
Also es kann immer noch schief gehen, ja, im Bundestag müssen ja alle drei Kandidaten, Emmenegger, Ann-Kathrin Kaufhold und Günther Spinner, in geheimer Wahl eine Zweidrittelmehrheit erhalten. Und die ist immer noch nicht gesichert, weil dafür neben den Stimmen von CDU, CSU, SPD und Grünen auch Stimmen entweder der Linken oder der AfD erforderlich wären.
Ja, was da alles schiefgehen kann, das haben wir ja im Podcast schon mehrfach ausführlich besprochen. Aber es gibt also immer noch nichts Neues, wie man da nächste Woche durchkommen will.
Die Linke sagt, die CDU-CSU müsse mit ihr das Gespräch suchen und die Union weigert sich, weil sie einen Parteitagsbeschluss gegen jede Zusammenarbeit mit der Linken hat und im Moment irgendwie ja ohnehin alles sehr heikel ist bei der CDU. Also ich bin zuversichtlich trotzdem, ja, dass die Wahl diesmal stattfindet und nicht abgesetzt wird wieder und dass die Zweidrittelmehrheit irgendwie auch zusammenkommt. Es ist ja eine geheime Wahl und letztlich weiß keiner ganz genau, ob die fehlenden Stimmen jetzt von der AfD kommen oder von der Linken oder von beiden.
Beim letzten Wahlversuch Anfang Juli warst du aber auch optimistisch.
Ja, stimmt. Ist dann leider trotzdem schief gegangen, aber ja, also so ist es halt. Die Zeiten sind leider vorbei, als man nur vorsichtig optimistisch sein musste und damit dann meistens recht hatte.
Zufällig hat ja jetzt gerade auch die ehemalige Verfassungsrichterin Susanne Bär ein Buch über das Bundesverfassungsgericht geschrieben.
Also, dass das Buch jetzt passend zu diesen Verfassungsrichterwahlen rauskommt, ist nicht ganz so zufällig. Da hat Susanne Bär, habe ich gehört, ziemlich viel Druck von ihrem Verlag bekommen, dass es jetzt noch rechtzeitig vorher fertig werden muss.
Gut, dann verkauft es sich jetzt vielleicht umso besser. Es ist ja jetzt auch nicht irgendjemand. Susanne Bär war ja immer so ein bisschen ein Star des Bundesverfassungsgerichts, eine, die gerne auch erklärt, wie Karlsruhe eigentlich so tickt. Was sagt uns denn dieses Buch über die Verfassungsrichterwahlen?
Also die Botschaft von Susanne Bär ist, dass es ganz wichtig ist, vielfältige Richter zu wählen. Denn das Bundesverfassungsgericht versucht nach Möglichkeit im Konsens zu entscheiden. So erzählt uns Susanne Bär aus dem Binnenleben. Und wenn dort viele unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden, dann gibt es eben bessere Rechtsprechung und auch bessere Akzeptanz der Entscheidung. Das ist sozusagen die Kurzfassung von Susanne Bärs Buch. Und man kann es durchaus auch als ungeplanten, hellsichtigen Kommentar zum Prosius-Gersdorf-Eklat lesen, denn indem die CDU-CSU jetzt eine profilierte Rechtsprofessorin als Verfassungsrichterin verhindert, hat sie ja Vielfalt am Gericht verhindert und das Gericht damit, so die Lesart von Susanne Bär, faktisch geschwächt.
Du hast das Buch ja auch für LTO besprochen und bist zu dem Schluss gekommen, dass man, wenn man die Vielfaltsrhetorik von Susanne Bär ernst nimmt, auch der AfD ein Vorschlagsrecht für Verfassungsrichter zubilligen müsste. Überzeugt mich jetzt nicht. Man kann das Bundesverfassungsgericht doch nicht den Verfassungsfeinden ausliefern.
Ja, da sprichst du wie Susanne Bär. Also sie hält ganz rechte Richter, so schreibt sie, auch für keinen Beitrag zur Vielfalt, sondern für eine Gefahr. Aber das sind halt immer diese Doppelstandards. Ja? Da wird die Vielfalt der Perspektiven wortreich zum Erfolgsrezept gute Entscheidungsfindung erklärt und dann aber gleich wieder eingeschränkt. Und wer nicht zur Vielfalt beitragen darf, das definiert dann eben Susanne Beer und die etablierte Politik. Und dann wundert sich Susanne Beer noch, dass nur 34% der AfD-Anhänger dem Verfassungsgericht vertrauen. Und das findet sie dann ganz schlimm und schade.
Naja, wer ins Bundesverfassungsgericht darf, das entscheiden natürlich die Parteien, die eine Zweidrittelmehrheit für diese Wahl dann zustande bringen. Ne? Aber kann man sicherlich drüber diskutieren. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form ein Beitrag zur Vielfalt sein kann. Ich bin einfach der Meinung, dass man mit einer menschenverachtenden rechten Partei nicht zusammenarbeitet, die sicherlich kein Interesse hat, die Grundrechte, die Demokratie, den Minderheitenschutz, alles, wofür das Grundgesetz steht, zu erhalten, sondern die irgendeinen angeblichen Volkswillen durchsetzen will. Also ich denke, man schenkt die Demokratie da nicht einfach her und da sollten sich die anderen Parteien klar abgrenzen und keine AfD-Richter mitwählen. Aber dazu müssen sie sich natürlich zusammenraufen.
Ja, aber was heißt denn AfD-Richter? Ne? Also es geht hier ja nur um Vorschlagsrecht der AfD. Also wenn die AfD jetzt konservative Rechtsprofessoren wie zum Beispiel Christian Hillgruber oder Volker Böhme-Nessler vorschlägt, es wäre doch keine Gefahr für den Rechtsstaat. Also übertreib mal nicht.
Wollen wir hoffen, dass ich übertreibe? Vielleicht bin ich einfach nur nicht so optimistisch wie du. Aber ich denke auch, dass es weniger um die einzelnen Personalien geht, als mehr darum, ob es eben eine Zusammenarbeit bei diesem Vorschlagsrecht mit der AfD gibt. Bis jetzt gibt es sie nicht.
Das stimmt.
Begeht Israel in Gaza einen Völkermord? Die Frage wird immer ernsthafter diskutiert, je länger der Krieg dauert und je brutaler er geführt wird und je radikaler von der israelischen Regierung argumentiert wird. Vor wenigen Tagen hat nun eine UN-Kommission einen Bericht veröffentlicht, in dem sie Israel Völkermord in Gaza vorwirft. Und wir wollen jetzt über diesen Bericht und über die Einschätzungen von internationalen Völkerrechtlern sprechen.
Ja, dann erklär uns bitte mal, Annelie, was ist das für eine Kommission und was ist das für ein Bericht?
Der UN-Menschenrechtsrat hat die Kommission schon 2021 eingerichtet und sie hat die Aufgabe, über die Menschenrechtssituation in Israel und in den besetzten palästinensischen Gebieten zu berichten. Das war damals eine Reaktion auf eine Eskalation des Konflikts. Und dazu sind drei Experten berufen worden. Vorsitzende ist die Südafrikanerin Navi Pillay, ehemalige Richterin am Internationalen Strafgerichtshof und ehemalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Eine Frau, die sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Völkermord befasst. Und die beiden anderen Mitglieder sind Milun Kothari aus Indien, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für angemessenes Wohnen und der australische Menschenrechtler Chris Sidoti. Die Kommission spricht nicht für die Vereinten Nationen, sondern sie ist beauftragt, Fakten zu sammeln und eine rechtliche Einschätzung abzugeben. Sie hat schon eine Reihe von Berichten verfasst, meistens, muss man sagen, relativ einseitig mit dem Fokus auf das Vorgehen Israels. Nach dem 7. Oktober 2023 gab es auch einen Bericht zu den Kriegsverbrechen der Hamas bei dem Angriff auf israelische Zivilisten. Jetzt am Dienstag ist eben ein weiterer Bericht erschienen, der sich mit der aktuellen Situation befasst. Und demnach erfüllt nach Ansicht dieser drei Menschenrechtler die israelische Kriegsführung im Gazastreifen die engen Voraussetzungen des Völkermordtatbestandes nach Artikel 2 der Völkermordkonvention. Insbesondere habe die israelische Regierung die Absicht, die Gruppe der Palästinenser in Gaza zu zerstören.
Die Situation in Gaza ist ja eindeutig dramatisch. Ne? Da braucht man nicht lange drüber zu diskutieren. Seit Oktober 2023 gab es nach Angaben der palästinensischen Stellen mehr als 65.000 Tote und mehr als 165.000 Verletzte. Und jetzt hat die Bodenoffensive auf Gaza stattgegangen, bei der auch mit vielen zivilen Opfern zu rechnen ist. Aber für die Frage, ob es sich jetzt um Völkermord im juristischen Sinne handelt, kommt es darauf ja nicht an. Also nach der Völkermordkonvention wird es auch ausreichen, wenn ein einziger Palästinenser getötet wird. Entscheidend ist eben immer die Frage, ob das in der Absicht geschieht, eine Gruppe von Menschen eben hier die Palästinenser zu zerstören. Das ist, glaube ich, wichtig. Ne?
Ja, juristisch ist das der entscheidende Punkt. Aber um das Ausmaß zu verstehen, um das es geht, ist die Frage, welche Vorwürfe der israelischen Regierung da jetzt gemacht werden, ja auch wichtig. Also es geht um die Art und Weise, wie Israel den Krieg führt. Es gibt seit Monaten keine ausreichende humanitäre Hilfe. Die Menschen hungern, Krankenhäuser und Schulen werden immer wieder getroffen. Diese Situation, die durch die Art und Weise der Kriegsführung entstanden ist, in der sieht die Kommission gleichzeitig auch 4 objektive Tatbestandsmerkmale erfüllt, durch die ein Völkermord begangen werden kann. Also die Tötung von Mitgliedern der geschützten Gruppe, deren schwere körperliche oder seelische Schädigung, die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen, die geeignet sind, die körperliche Zerstörung herbeizuführen, und auch Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten. Der letzte Punkt ist vielleicht nicht so eindeutig. Auch da geht es um die Kriegsführung, also etwa um die allgemein bedrohliche Lage und insbesondere um die Bombardierung einer IVF-Klinik. Die ersten 3 Punkte sind, würde ich auch sagen, offensichtlich. Das sind die Tathandlungen, also die objektiven Merkmale. Aber wie du schon gesagt hast, es muss die spezifische Absicht hinzukommen, die Gruppe der Palästinenser zu zerstören.
Ja, und da argumentiert die Kommission eben mit Aussagen von Mitgliedern der Regierung oder des Militärs. Also ein Zitat ist zum Beispiel von Staatspräsident Isaac Herzog, der dann sagt, also da ist eine ganze Nation da draußen, die für den Überfall der Hamas am 7. Oktober verantwortlich ist. Und diese Rhetorik über Zivilisten, also immer noch das Zitat von Herzog, die nichts davon wussten und nicht beteiligt waren, ist nicht wahr. Also da wird dann halt wirklich so das gesamte palästinensische Volk für den Überfall der Hamas verantwortlich gemacht wird. Und es gibt eben viele weitere Reden von Netanyahu und insbesondere Zitate des ehemaligen Verteidigungsministers Yoav Gallant. Es ist schon eine ganze Menge, die da zusammengekommen ist. Findest du das überzeugend?
Also man kann über alle diese Zitate streiten, denn für die Zerstörungsabsicht gelten sehr strikte Maßstäbe. Diese genozidale Absicht muss laut IGH die einzige vernünftige Schlussfolgerung aus den vorliegenden Beweisen, also hier auch aus diesen Zitaten, sein. Wenn jetzt der ehemalige Verteidigungsminister von Human Animals, von menschlichen Tieren gesprochen haben soll, dann halte ich das für sehr gefährlich. Das ist auch ein Anzeichen für eine Dehumanisierung, die man in solchen Situationen nicht übersehen darf. Aber diese Zitate, auch das von Staatspräsident Herzog, das du gerade genannt hast, die fielen in sehr engem zeitlichen Zusammenhang, also ganz kurz nach dem 7. Oktober 2023. Und die waren doch noch sehr viel stärker bezogen auf diese fürchterlichen Attacken der Hamas, die Israel da gerade erlebt hatte. Das war eine andere Situation als die Situation, die wir jetzt haben, in der eben vor allem die Zivilbevölkerung in Gaza ganz massiv leidet. Also, dass sich eine eindeutige genozidale Absicht aus diesen Aussagen herleiten lässt, ich finde, das kann der Kommissionsbericht nicht eindeutig belegen.
Also jetzt hat die UN-Kommission ja ihre Wertung veröffentlicht, aber entscheiden muss ja dann letztlich, also so rechtsverbindlich, der Internationale Gerichtshof. Da ist ja schon seit 2023 ein Verfahren anhängig. Südafrika hat dort gegen Israel geklagt. Und in diesem Verfahren wird dann der Bericht natürlich eine Rolle spielen, aber er ist jetzt auch, so verstehe ich das, keine Vorentscheidung, ne, für dieses Verfahren. Genau. Der IGH wird das Votum der Kommission berücksichtigen, aber eben nicht automatisch übernehmen, sondern auch viele andere Stimmen hören, sich selber eine Meinung bilden. Ne, so. Und die vielen anderen Stimmen, ne, da ist dann aber natürlich die Kommission jetzt auch nicht die einzige Stimme, die den Vorwurf des Völkermords erhebt. Das ist ja jetzt kein Novum.
Nein, es gibt zahlreiche Menschenrechtsorganisationen, die schon länger von einem Genozid sprechen, etwa Amnesty International, das European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin. Auch 2 wichtige israelische Menschenrechtsorganisationen sprechen inzwischen von Völkermord. Und es gab kürzlich eine auch viel diskutierte Resolution der International Association of Genocide Scholars, also einer Organisation von Genozidforschern.
Also ich habe ja manchmal den Eindruck, dass der Genozidvorwurf auch irgendwie eine Form der Öffentlichkeitsarbeit ist, ja, eine besonders krasse Öffentlichkeitsarbeit mit einem besonders krassen Vorwurf, ja. Und nur wer von Genozid spricht, hat dann den Ernst der Lage wirklich erkannt, und wer nicht von Genozid spricht, verharmlost, ja, so sehen das ja wohl manche. Und wir sind ja jetzt hier ein juristischer Podcast, ne? Also ich glaube, mit so einer Herangehensweise kommen wir jetzt nicht allzu weit.
Ja, und es gibt auch viele differenzierte juristische Stimmen und die sind, glaube ich, auch sehr wichtig in dieser Debatte. Sehr aufschlussreich finde ich eine Umfrage von unseren LTO-Kollegen Franziska Kring und Max Kolter. Die haben 11 Völkerrechtler, unter anderem aus Europa, den USA, Israel, der Schweiz und Katar, um eine differenzierte Einschätzung gebeten. Und da sieht man, einige von diesen Völkerrechtlern gehen von einem Völkermord aus, aber alle sehen zumindest eine massive Gefährdung der Palästinenser und sehen Hinweise auf einen Völkermord.
Aber die Beantwortung der entscheidenden Frage, also nach der gezielten Absicht, die Palästinenser als Gruppe zu zerstören, die ist eben auch in dieser sehr verdienstvollen Umfrage nicht eindeutig beantwortet.
Genau, aber einige, etwa die US-amerikanischen Völkerrechtler Tom Dannenbaum und Adil Haq, die weisen darauf hin, dass es eben nicht nur um solche eindeutigen Äußerungen der Regierung gehen muss, die jetzt in diesem Kommissionsbericht im Mittelpunkt standen, sondern dass etwa auch aus den Umständen, also etwa aus dem Vorgehen des Militärs, die Zerstörungsabsicht womöglich hergeleitet werden kann. Also wenn die Kriegsführung der Regierung so zerstörerisch ist, dass das die einzig sinnvolle Schlussfolgerung ist.
Okay, also es kommt letztlich auch auf der subjektiven Seite drauf an, was in Gaza objektiv geschieht oder zumindest mal, was die internationale Gemeinschaft davon wahrnimmt.
Ja, richtig. Also zum Beispiel der Völkerrechtler Itamar Mann aus Haifa hat das so ausgedrückt, dass er sagt, er sieht in der Blockade der internationalen Hilfe einen Wendepunkt und er spricht da von einem Übergang von wahlloser oder unverhältnismäßiger Kriegsführung hin zu einer gezielten Kampagne gegen das Überleben der Gruppe.
Auch die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser wird ja immer wieder angesprochen. Auch das kann eine Tathandlung des Völkermords sein. Ja, da geht es dann um die Auferlegung einer Lebensweise, die zur Zerstörung führt. Wenn eine Gruppe von Menschen vertrieben wird und damit in Gefahr gerät, weil sie nirgendwo hin kann, dann kann das zwar auch Völkermord sein. Also so, das ist sicher richtig, aber auf der anderen Seite ist eben nicht jede Zwangsumsiedlung gleichzeitig ein Völkermord, ne? Also man kann es sehr gut auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder als Kriegsverbrechen sehen. Und wenn ich nur dran erinnern darf, also dass der Internationale Strafgerichtshof in seinem Haftbefehl gegen Netanyahu und den Ex-Verteidigungsminister Yoav Gallant, der braucht ja auch nicht den Völkermord als Ansatzpunkt, sondern der zählt durchaus Dinge auf, die hier jetzt eine Rolle spielen, aber sagt, das sind Kriegsverbrechen und sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man klar machen muss, wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, dass es nicht um einen Völkermord geht, dann heißt das ja nicht, dass man das Vorgehen Israels ignoriert oder irgendwie rechtfertigt. Also es gibt sehr offensichtlich Anhaltspunkte für Kriegsverbrechen, es gibt Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und das bleiben auch Verbrechen. Aber wir als Juristinnen und als Juristen haben trotzdem sehr vorsichtig mit dieser Aufgabe und dieser Definition des Völkermords umzugehen.
Ja, und natürlich insbesondere als deutsche Juristen, weil hier irgendwie doch jeder rechtlich nicht haltbare Völkermordvorwurf nicht einfach nur eine etwas schrille Form der Öffentlichkeitsarbeit wirkt, sondern doch auch schnell den Schalengeschmack einer Retourkutsche nach dem Holocaust bekommt.
Ja, die Lehre aus der Geschichte sollte ja eigentlich auch sein, dass man eben nicht abwartet. Also Völkermord ist ein internationales Verbrechen, dass die globale Gemeinschaft als solche angeht und von ihr geahndet, aber vor allem ja verhindert werden muss. Und es reicht ja auch, wenn es sozusagen jetzt schon diese Diskussion gibt, diese Anhaltspunkte. Ich bin bis jetzt nicht der Meinung, dass man unbedingt zu diesem Schluss kommen muss, dass es sich tatsächlich um diese Absicht des Völkermords handelt. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass man jetzt nicht abwarten muss, was der IGH entscheidet oder ob irgendwann eine Strafverfolgung stattfinden kann. Die internationale Gemeinschaft sollte jetzt schon einschreiten und tun, was sie kann, um eben diese Gewalt zu stoppen. Zum Schluss geht es um Geld und Ökologie. Das EU-Gericht in Luxemburg hat entschieden, dass Atom- und Gaskraftwerke als ökologisch nachhaltig eingestuft werden durften. Da denkt man, das kann ja wohl nicht sein. Aber erstmal vorweg, Christian, warum ist denn diese Einstufung überhaupt wichtig?
Also es geht bei dieser Einstufung um nachhaltige Investitionen. Die EU will ja bis 2050 klimaneutral werden und muss deshalb viel privates Kapital für diesen ökologischen Umbau der Gesellschaft mobilisieren. Und damit das erforderliche private Kapital in die richtigen, das heißt ökologisch nachhaltigen Kanäle fließt, so die Idee gibt die EU vor, welche Investitionen dann eben auch als nachhaltig beworben werden dürfen.
Und jetzt sollen Atom- und Gaskraftwerke als ökologisch nachhaltig beworben werden. Wie kam es denn jetzt zu dieser Einstufung?
Also das ist ja nicht ganz neu, ne? Das ging in zwei Schritten. 2020 hat die EU, also Ministerrat und Europäisches Parlament, die sogenannte Taxonomieverordnung beschlossen. Die enthält aber erstmal nur abstrakte Kriterien für die Nachhaltigkeit. Und erst im zweiten Schritt hat 2022, also zwei Jahre später, die EU-Kommission dann eine delegierte Verordnung erlassen, so heißt es, in der dann auch Atom- und Gaskraftwerke als ökologisch nachhaltig ausdrücklich eingestuft wurden. Und da gab es dann eine riesige öffentliche Empörung. Wie kann das denn sein? Ne? Hast du ja auch eingangs gesagt. Und ja, da gab es dann eben auch die Klagen.
Ja, die Frage stellt sich ja auch. Also in Atomkraftwerken entsteht Radioaktivität, die Abfälle strahlen noch ein paar Millionen Jahre weiter, keiner weiß so richtig, wohin mit dem ganzen Müll. Und die Gaskraftwerke stoßen CO2 aus und verschärfen also den Klimawandel. Finde ich jetzt alles nicht wahnsinnig nachhaltig.
Ja, also auf all das hat auch Österreich hingewiesen. Und Österreich war die Nation, die gegen diese delegierte Verordnung der EU-Kommission geklagt hat.
Und warum nicht auch Deutschland?
Also in Österreich war die treibende Kraft die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler. Die hat die Klage durchgesetzt. In der deutschen Ampelkoalition gab es zwar auch viel Unmut, aber ich vermute, dass die FDP verhindert hat, dass man dagegen klagt. Aber ist ja letztlich egal, denn die österreichische Klage wurde ja jetzt auch in vollem Umfang abgelehnt.
Und warum?
Ja, das EU-Gericht, also kurz EuG, hat vor allem darauf abgestellt, dass die delegierte Verordnung der EU-Kommission nicht gegen die abstrakten Kriterien der zugrunde liegenden früheren Taxonomieverordnung verstößt und dass die EU-Kommission bei ihrer Entscheidung eben großen Spielraum hatte. Man kann es vielleicht so sagen, also die falsche Weichenstellung aus unserer Sicht, die ist bereits bei der Taxonomieverordnung erfolgt, weil dort erlaubt wurde, dass auch sogenannte Übergangstechnologien als ökologisch nachhaltig eingestuft werden dürfen. Und diese Übergangstechnologien, die, so war die Überlegung, sollen den Aufbau einer Wirtschaft ermöglichen, die ganz auf erneuerbare Energien beruht. Also dass irgendjemand die Grundlast sicherstellt, wenn dann der Wind halt nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Und außerdem stellte das EuG darauf ab, dass in der zugrunde liegenden Taxonomieverordnung eben nur eine Technologie so richtig explizit ausgeschlossen wurde und das war die Stromerzeugung mit Kohle, aber eben nicht Atomkraft und Gaskraftwerke.
Aber selbst wenn sich die EU-Kommission jetzt hier im rechtlich vorgegebenen Rahmen bewegt hat, dann war das trotzdem ein ziemlich politischer Alleingang, oder?
Von der EU-Kommission, ja, das würde ich so nicht sehen. Also die EU-Staaten oder das EU-Parlament hatten ja durchaus die Möglichkeit gehabt, mit Einwänden die delegierte Verordnung der EU-Kommission zu stoppen. Also das ist in Artikel 290 EU-Arbeitsvertrag geregelt, wenn man nachlesen will. Aber im EU-Ministerrat, also diesem Staatengremium, da war die Unterstützung für die EU-Kommission durchaus groß. Also Deutschland und Österreich waren da eine kleine Minderheit. Im EU-Parlament, da war es knapper, aber auch dort gab es letztlich eine Mehrheit dafür, Atom- und Gaskraftwerke als ökologisch nachhaltig einzustufen.
Gut, also insofern kann man es für eine schlechte Entscheidung halten, aber es war eine demokratische Entscheidung oder eine, die sich im Rahmen dieses EU-Rechts bewegt hat. Wie geht es denn jetzt nach der EuG-Entscheidung weiter? Sind da noch Rechtsmittel möglich?
Ja, also das EU-Gericht ist ja sozusagen die Eingangsinstanz des EuGH. Früher hieß das EuG auch Gericht erste Instanz. Österreich könnte jetzt also noch Rechtsmittel zum eigentlichen EuGH einlegen, aber zunächst hieß es in Wien nur, man wollte das jetzt mal prüfen und glaubt nicht, dass das kommt. Die Grünen sind ja auch in Österreich inzwischen gar nicht mehr an der Regierung beteiligt.
Würde es denn irgendwelche Argumente für so eine Klage geben? Also würdest du es für irgendwie wahrscheinlich ansehen, dass der Europäische Gerichtshof das anders sehen könnte?
Also was ich so geschildert habe, ne, so die Grundgedanken dieser EuG-Rechtsprechung, die sind schon überzeugend. Ne? Woran wir uns ja stören, ist die Wortwahl, ne? Ökologisch, nachhaltig, das wird ja dann so als Greenwashing durch die EU selber bezeichnet. Ne? Sie will hier eigentlich Greenwashing vermeiden, indem sie sagt, wir definieren, was jetzt ökologisch nachhaltig ist und packt dann Sachen drunter, wo wir uns an die Stirn fassen und sagen, das kann doch nicht sein, dass das ökologisch nachhaltig sein soll. Ne? Aber wenn das jetzt politisch eben mit dieser Argumentation über die Übergangstechnologien so gerechtfertigt wird und dann gibt es natürlich immer auch noch irgendwie so Sachargumente wie, dass es Atomkraft ja kein CO2 ausstößt und Gaskraftwerke irgendwie besser sind als Kohlekraftwerke, deswegen, wenn man das ersetzt, dann doch auch ein Fortschritt ist. Also da sehe ich wenig Chancen, dass man beim EuGH zu einem ganz anderen Ergebnis kommt.
Es sind ja jetzt beim EuG auch noch parallele Klagen von Greenpeace und von anderen Umweltverbänden anhängig, aber da wird dann wohl auch nichts anderes herauskommen als jetzt bei der österreichischen Klage.
Ja, ich glaube, die rechnen auch selber nicht damit. Also die haben die Abweisung der österreichischen Klage auch sehr resigniert kommentiert.
Also wer Geld hat und das ökologisch anlegen will, sollte doch genau hinschauen, welche Aktien in sogenannten ökologischen Fonds enthalten sind. Nicht jeder ökologisch bewusste Kapitalanleger will schließlich AKWs und Gaskraftwerke finanzieren. Also die Klassifizierung der EU ist wohl rechtmäßig. Inhaltlich überzeugen muss sie einen nicht. Und wir schauen jetzt, was sonst noch so Wichtiges los war in den letzten zwei Wochen. Das hat vom LTO Newsdesk Marcel Schneider für euch zusammengefasst.
Soldat ging mit Diensthund zu lang Gassi. Weil die Bundeswehr ihre Zuständigkeiten nicht geklärt hatte, ging ein Hundeführer mit seinem Tier öfter Gassi, als er eigentlich gemusst hätte. Der Mann zählte nach und kam auf satte 118 Stunden, die er den Diensthund zu viel ausgeführt hatte. Er klagte und das mit Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat entschieden, dass das Mehrarbeit war, für die der Soldat jetzt eine Nachzahlung bekommt. Proberichter durfte nicht allein über Beschwerde entscheiden. Blöde Situation bei Gericht. Ein Proberichter hatte das Dezernat von einem Planrichter übernommen und musste allein über die Beschwerde eines Afghanen entscheiden, der in Überstellungshaft genommen worden war. Das durfte der Proberichter aber gar nicht entscheiden, hat jetzt der Bundesgerichtshof entschieden. Der Grund? Der Gesetzgeber habe ausdrücklich nicht gewollt, dass ein Proberichter in solchen Verfahren über so etwas Eingriffsintensives wie die Freiheitsentziehung entscheiden darf. Ein zweifelhaftes Abendessen. Kann man in 30 Minuten beim Dinner mal fix nebenbei sein Testament machen? Theoretisch schon, in diesem dubiosen Fall aber ziemlich unwahrscheinlich, findet das Oberlandesgericht Zweibrücken. Das Papier, um dessen Echtheit gestritten wurde, war mehrere Seiten lang, nannte Details zu Konten und Versicherungen und soll ganz spontan bei einem zweifelhaften Abendessen verfasst worden sein. Das ließ das Gericht nicht ausreichen, um einen Erbschein ausstellen zu lassen. Details hierzu und vieles mehr gibt es wie immer auf lto.de zu lesen. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Leider hat niemand das Geräusch enträtselt. Und deswegen gibt es jetzt das gleiche Geräusch nochmal mit zwei Tipps. Es ist kein Supermarkt, um den es hier geht. Und es ist ein echter Klassiker aus den 1950er Jahren. Viel Spaß beim Rätseln. Hier ist das Geräusch. Wenn ihr das rausgekriegt habt, schreibt uns an rechtslage@lto.de und wir verschicken wieder eine Tasse an die Gewinnerin oder den Gewinner. Viel Glück!
Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und alles Übrige an rechtslage@lto.de.
Die Rechtslage ist dann in zwei Wochen wieder für euch da. Bis dahin!
Tschüss!